Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt meldet sich hier Andrea Stopp am Mikrofon. Unser einer im warmen Studio sitzend hier im Köln im Studio 1 im Deutschlandfunk mag sich das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Der 10. höchste Berg der Erde, 8091 Meter hoch in Nepal, Himalaya. Gerade mal 200-300 Menschen waren dort überhaupt oben seit dem 3. Juni 1950. Damals gelang einer französischen Expedition die Erstbesteigung. Und einer, der dort oben war, mit dem sind wir jetzt telefonisch verbunden. Grüß Gott, Hans Kammerlander.
Ja, grüß Gott an alle.
Herr Kammerlander, wo erreichen wir Sie im Moment? Ja, nicht in Nepal.
Nein, normalerweise wäre ich dort, aber aufgrund von Corona war das natürlich alles unmöglich. Und jetzt bin ich natürlich zu Hause in Südtirol und habe ein bisschen eine ruhige Zeit.
Und Ihr Zuhause ist Sand in Taufers, wenn ich das richtig weiß. Das ist ein Seitental des Pustertals, das geht von Bruneck ab. Da sind Sie zurzeit.
Ja, genau, ist der hohe Norden Südtirols. Wir, wenn wir rausschauen, haben heuer noch Schnee oben in den Bergen. Aber es ist alles ein bisschen ruhiger in diesem Frühling. Mhm. Aber jetzt, der Sommer steht vor der Tür und dann, ich denke da immer positiv.
Aber die Stimmung ist trotzdem ein wenig gedrückt, denn Sie haben mir gerade die 10 Sekunden, die wir vorher haben reden können, erzählt, dass es heute Nacht einen Unfall gegeben hat.
Ja, leider Gottes ist ein Bergrettungskollege, der Leiter unserer Ortsstelle, bei einer Übung tödlich verunglückt, ist ausgerutscht und in einen Wildbach runtergefallen und da war nichts mehr zu machen. Schade, ein ganz engagierter, toller und vor allem auch sicherer Bursche.
Hans Kammerlander, was können wir daraus lernen? Sie waren auf diesem 10. höchsten Berg der Erde, der als extrem gefährlich und ausgesetzt gilt. Sie sind heil und lebendig wieder runtergekommen. Und dann trifft es jemanden aus Ihrer Freundschaft, aus Ihrer Bekanntschaft in der Nachbarschaft in einer vergleichsweise doch relativ ungefährlichen Gegend. Was lernt man als Mensch, was lernt man als Bergsteiger daraus?
Ja, das ist immer wieder so. Ich habe das öfters erlebt mit Freunden und selber ist mir auch einige Mal passiert. Dort, wo es eigentlich an sich ungefährlich ist, ist vielleicht die Konzentration nicht voll da. Und da passiert schnell was. In schwierigen Situationen, da ist man voll konzentriert. Das ist eigentlich weniger gefährlich, glaube ich. Mhm. Und ja, leider. Mhm. Aber die Schicksalsschläge, die passieren oft, dass jemand eine schwierige Wand hochklettert, über einen relativ leichten Normalabstieg absteigt und einen Stolperer macht und schon, das ist halt nicht erlaubt in vielen Situationen.
Ja,
da ist kein Fangnetz und oder Reifenstapel wie bei Foamlines. Da sind die Fehler nicht erlaubt.
Ja, keinen Fehler darf man sich erlauben. Gehen wir mal zurück ins Jahr 1985. Damals, am 24. April, standen Sie oben. Das war seinerzeit die 12. Besteigung dieses Berges überhaupt. Und Sie waren mit einer Gruppe dort, unter anderem mit Reinhold Messner. Und es bedurfte eines blitzschnellen Entschlusses, dass Sie überhaupt hinaufgekommen sind. Erzählen Sie uns bitte davon.
Ja, das war unser Ziel, war eine neue Route durch die Nordwestwand, was uns dann auch gelungen ist. Aber ja, ich persönlich natürlich, wenn ich den Berg ein Bild sehe oder vom Berg höre, sind Emotionen drin, starke Erinnerungen. Und ganz große Bewunderung natürlich den Erzbegehren vor so vielen Jahren mit der Ausrüstung von damals. Also ich habe heillosen Respekt von diesen Pionieren. Ich verneige mich von der Leistung von denen. Zwischenzeitlich ist alles ein bisschen leichter geworden. Wir haben die Ausrüstung viel besser und vor allem das Ausschlaggebende. Wir haben inzwischen doch einen sehr guten, zuverlässigen Wetterbericht, der uns die Tage voraussagt, und da kann man schon ganz anders planen.
Das hatten
früher
die
immer einfach, ja, ich sag, früher haben wir einfach in der Früh rausgeschaut aus dem Zelt und haben entschieden, so wie das der Bergbauer gemacht hat. Er hat rausgeschaut und hat gedacht, oh, das Wetter wird wahrscheinlich schön bleiben ein paar Tage, ich kann jetzt das Gras mähen. Aber inzwischen ist es anders.
Inzwischen ist es anders. Ist es vielleicht auch ein Verlassen auf die moderne Technik, die viele Menschen dann in den Bergen vielleicht auch ein wenig sorglos sein lässt? Man schaut aufs Handy, man glaubt sich perfekt informiert über alles. Braucht es nicht letztendlich doch noch diesen Sinn, dieses Gespür, was man selber als Mensch haben muss?
Ja, natürlich. Die Technik soll eine Hilfe sein, aber nicht das Ein und Alles. Das sieht man sehr oft, dass sich die Leute viel zu sehr an die Technik verlassen. Und gerade so Wetterentwicklungen im Hochsommer, die können so örtlich sein, dass einfach sich Gewitter entwickeln, ganz spontan. Und das muss man halt auch noch ein bisschen beobachten.
Das ist die Annapurna. Und ich habe gelernt, das heißt, die Annapurna ist eigentlich ein langgezogener Kamm. Wie haben wir uns das vorzustellen? 5 Tage haben sie, glaube ich, gebraucht. Es ist extreme Lawinengefahr herrscht dort. Es ist Eis, es ist Schnee. Was sind die Hauptherausforderungen? Ist es die Kondition? Ist es das Atmen?
Ja, natürlich der hohe Berg. Die große Schwierigkeit ist natürlich immer vorausgesetzt, wenn jemand ohne Sauerstoffmaske unterwegs ist, ist die Höhe. Und dann natürlich auch die Kälte. Und es sind ganz andere Dimensionen, auch was die Lawinen anbelangt, diese Eislawinen. Und die Annapurna ist ein Berg, der wird nie geeignet sein für Massentourismus, so wie am Everest, wo der normale Aufstieg technisch nicht schwer ist. Die Annapurna hat keine leichten Möglichkeiten hochzukommen. Auch die sogenannte Normalroute, die ist extrem gefährlich. Und die anderen Routen oder die anderen Wände auf diesem Berg sind alle technisch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich habe es auch erlebt, wir sind am Limit geklettert, waren zu sechst und abwechselnd haben wir versucht, den Weg nach vorne frei zu kriegen. Und da ist auch ein riesiges Glück gehabt. Einer unserer Freunde ist ausgerutscht mit einem kleinen Schneerutsch weg und ist 500 Höhenmeter in dieser Wand abgestürzt und gerade vor einem noch weiteren 1000 Meter Abgrund ist er hängen geblieben. Mit Prellungen ist er aus eigener Kraft abgestiegen. Also sowas erlebt der Mensch alle 10.000 Jahre einmal, oder überlebt der Mensch einmal. Und dass der überlebt hat, ist mir viel, viel wichtiger als unser Volk in dieser wunderschönen Wand. Aber leider Gottes hat ihn, das war Reinhard Batscheider, ein Südtiroler Freund, hat ihn dann doch ein paar Jahre später in den Westalpen erwischt.
Das, was Sie uns gerade erzählt und berichtet haben, ist das das Beispiel dafür, dass Sie, wenn man verfolgt, was Sie sagen, was Sie erzählen und auch in Ihren Vorträgen, dass Sie sehr viel von Gipfelglück sprechen und weniger vom Gipfelerfolg?
Ja, es ist einfach. Ich sage immer wieder, wenn ich so begonnen habe als junger, motivierter Bergfreund, da war ich auf irgendwelchen Gipfeln, egal ob es die drei Zinnen waren oder das Matterhorn. Und da oben habe ich das Gefühl gehabt, ich bin einfach endlos glücklich. Und später als Profi, da war ich auf einmal an der Seite von Messner mittendrin in diesem Alpinwettlauf und da habe ich, wenn ich es im Nachhinein jetzt sehe, da habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, wenn wir ein Ziel erreicht haben, das war jetzt ein Gipfelerfolg, das große Glück hat einfach ein bisschen gefehlt, weil das nächste Ziel schon wieder vor Augen war. Und jetzt mache ich es ruhiger ein bisschen und spüre wieder mehr, ja, dieses Glück, das ist wieder schön geworden, weil ich nicht mehr so den Wettlaufgedanken in mir habe.
Das ist das, was der normale Mensch wahrscheinlich als Genussbergsteigen bezeichnet, dass also die Freude und die Erfüllung in positiver Sinne, ohne extreme Angst haben zu müssen, überwiegt.
Ja, sicherlich. Ja, das Thema Angst ist sowieso, man muss versuchen, auch wenn man das schon diesen Wettlauf und das annimmt, muss man auch versuchen, mit der Angst klarzukommen. Mhm. Die Spannung soll bleiben, das ist ganz wichtig, aber die Angst, die blockiert den Körper. Und ich habe es auch die letzte Zeit so ein bisschen erlebt, teilweise ein bisschen gestaunt, was eigentlich Angst ausmacht, jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wie schnell die Leute doch extrem ängstlich werden. Und ja, da habe ich ein bisschen eine andere Einstellung bekommen. Kann ganz gut mit gewissen Gefahren umgehen.
Mhm. Ja, das haben Sie ja bewiesen durch Ihr bergsteigerisches Können. Wenn Sie dort oben, wenn Sie zurückdenken, und Sie sagten uns gerade, Sie hingen dort zu sechst auf diesen extrem schwierigen Berg. Ist man da letztendlich, waren Sie letztendlich allein für sich und dann auch der Gipfelanstieg mit Reinhold Messner zusammen? Fühlt man sich wirklich zu zweit oder ist man tatsächlich doch eher zurückgeworfen auf sich selbst?
Ja, natürlich, weil mir mein Gipfel nur zu zweit erreicht, eben mit Messner. Und waren großteils auf uns selber gestellt. Wir haben das Seil nicht so viel eingesetzt, weil es da oben in diesen extremen Situationen, das Sichern und so weiter, wird so extrem kompliziert und es wird alles langsam. Und ich sage so, wenn man das Seil verwendet, dann muss das auch passen. Mhm. Ein Seil haben, was fast nur Dekoration ist eine zusätzliche Gefahr. Mhm. Da ist einmal das Seil weg und verlässt sich einfach auf sich selber. Und das haben wir halt auch gemacht. Aber ja, diese Annapurna-Wand, diese Nordwestwand, ist etwas in meinem Leben, was mich brutal ans Limit gebracht hat. Und ja, dadurch ist natürlich auch die Erinnerung so stark, so intensiv. Aber trotz allem, ich stufe die Leistung der Pioniere, stufe ich im Gesamten gesehen, höher ein als unsere Leistung, egal ob sie viel erleben dürfen. Zum Beispiel auch eine erste Skiabfahrt vom höchsten Berg, vom Everest. Und das sind schon spezielle Schlagzeilen gewesen oder Schlüsselmomente in Alpinismus. Aber trotz allem, ja, die Leute vor so vielen Jahren, die haben nicht das große Wissen gehabt, die haben alles probiert. Mhm. Also ganz stark, was die getan haben. Aber ja, aber auch das Risiko, was die eingegangen sind, war im Endeffekt viel höher als das, was wir eingehen.
Mhm. Also auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Kampf mit dem Berg, denn ein solcher ist es ja, und auf der anderen Seite dieser immense Respekt, den ich Ihren Worten anmerke vor dem Berg. Haben Sie eigentlich Ihre Bergliebe, Hans Kammerlander, haben Sie die weitergeben können, zum Beispiel an Ihre Tochter?
Nein, leider Gottes nicht. Meine Tochter, die ist 12 Jahre, die lebt in Hamburg, ist nur in den Ferien bei mir, und mit Wandern direkt, das ist nicht so.
Bedauern Aber Sie das?
Es ist so, ich probiere, und das mag sie gern, ihr die Natur ein bisschen näher zu bringen, aber wenn sie nicht unbedingt das große Interesse klettern hat, ist mir persönlich lieber. Mhm. Weil wenn ich sehen würde, dass die da rausgeht und klettert, ich kenne den Berg und ich glaube, ich würde mir da irgendwie Sorgen machen.
Ja, das kann.
Also das muss nicht sein.
Das muss nicht sein, das kann mir gut vorstellen, dass man sich da Sorgen macht. Welche Werte sind für Sie inzwischen sehr wichtig, Herr Kammerlander? Wir wissen über Sie, Sie haben Grundschulen gegründet und Waisenhäuser. Was folgt aus einer solchen Vita, wie Sie sie haben, die so eng verbunden ist mit dem Berg und mit der Auseinandersetzung mit dem Berg? Was folgt daraus fürs eigene Leben, für Ihre Werte?
Ja, natürlich. Ich habe viel erleben dürfen. Jetzt habe ich durch das, weil ich den Wettlauf nicht mehr so machen möchte, ich habe mehr Zeit, wenn ich aufbreche, wieder das Ganze um die Berge herum zu erleben. Die Menschen, die Kulturen. Und wir haben im Lauf der letzten so 25 Jahren doch, wir sind ein kleiner Freundeskreis, in den armen Land Nepal viel gemacht. Wir haben 26 Schulen aufgebaut. Mhm. Draußen im Gelände und wir haben drei Kinderheime. Wenn ich jetzt so ein Waisenheim besuchen kann, weil ich ja mehr Zeit habe, wenn ich in ein Land bin und da bin ich jedes Jahr ein paar Mal, dann bin ich einen halben Tag da drin und ja, ab und zu, wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl, das ist schöner gewesen, dieser halbe Tag, als alle 8000er zusammen. Und das ist auch schön, wenn ich jetzt so viel mehr Zeit habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber der Berg wird immer für mich da sein. Ich habe viel schöne Erinnerungen, aber für mich sind einfach die Ziele wichtiger als die Erinnerungen.
Hans Kammerleiner, wir müssen auch sagen, das dürfen wir ja, Sie sind 63 Jahre mittlerweile alt. Und wenn wir zum Schluss unseres Gesprächs nochmal kurz hinaufgehen, zurückgehen und Sie sich an das Jahr 85 erinnern und wie Sie dort oben in dieser extremen Gefahr hinaufgestiegen sind Richtung Gipfel. Woran haben Sie gedacht? Denkt man da überhaupt an etwas oder hat man nur das letztendlich Überleben im Sinn?
Ja, mir war es, was für mich sehr der ein bisschen stressig war. Wir haben auf einem gewissen Punkt in dieser Wand alle Möglichkeiten für einen Rückzug hinter uns gelassen. Wir sind einfach nach vorne. Und dann natürlich, der Gipfel ist vor dir, du beilst an, aber es war eine brutale Belastung. Wie kommen wir hier durch diese Wand runter? Und die große Freude und die Genugtuung, auch natürlich muss man sagen, ein gewisser Stolz, sportlicher Stolz, das kommt alles erst, wenn du verrunden bist im warmen Basislager, wenn du Tasse Tee in der Hand hast. Dann die folgenden so Tage, Wochen, die sind schon ganz, ganz stark. Aber ja, einmal gemacht haben, so eine Wand oder so am Berg ist schon schön, aber ein zweites Mal würde ich das nicht machen. Mhm. Das war schon sehr, sehr grenzwertig.
Also es war grenzwertig und ein zweites Mal nicht mehr machen, aber ich glaube, das sind auch Dinge, die lassen sich weder wiederholen noch irgendwie noch einmal Revue passieren lassen. Und Hans Kammerleiner, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie zur Verfügung gestanden haben hier heute Morgen im Deutschlandfunk mit okay. Ihrer Erinnerung. Was haben Sie heute Nachmittag vor?
Ich bin jetzt bei uns in Südtirol, ist heute ein bisschen schlecht Wetter und ja, ich habe im Kopf ein bisschen einen Plan zu machen für das nächste Jahr. Ich bin ja auch Bergführer, was mir Freude macht. Und dann mache ich ein bisschen ein Programm und da habe ich 1000 Ideen im Kopf.
Das glaube ich, ja. Dass Ihnen nicht langweilig wird, Hans Kammerleiner. Wir danken herzlich, dass Sie heute Morgen bereit waren, uns zu erzählen in Erinnerung an die Erstbesteigung der Annapurna von 1950, 1985 waren Sie dort oben. Danke und weiterhin Bergheil Ihnen nach Sandhintaufers in Südtirol.
Dankeschön und Grüße an alle. Danke.